immer wünsche, ist, dass Leute sich gegenseitig einen gewissen Grundrespekt entgegenbringen. Unabhängig davon, wie jemand aussieht, riecht, sich verhält, keine Ahnung.
Das ist Hello Ninja. Schön, dass ihr dabei seid. Ninia Beniers kennen viele von euch vielleicht unter ihrem Künstlernamen Ninia La Grande. Ninia ist 35, sie ist Autorin, Bloggerin, Podcasterin, Poetry Slammerin und sie nutzt ihre Stimme wirklich auf allen Plattformen. Sie setzt sich ein und klärt auf beim Thema, also bei Politik, beim Thema Feminismus, beim Thema vor allem Inklusion. Und das finde ich ist super wichtig. Ninia selbst ist kleinwüchsig und merkt immer wieder, wie respektlos ihr Menschen begegnen. Nach wie vor. Und das ist einfach unfassbar. Ihre Beispiele, die sie mir im Interview genannt hat, da wurde mir wirklich ganz, ganz anders. Umso wichtiger, dass wir so eine Folge aufnehmen und dass sie uns einfach mal auch sagt, wie man doch am besten mit Menschen mit Behinderung umgeht. Es nimmt vielleicht auch so ein bisschen die Angst, die immer noch da ist und die Unsicherheit, weil man nicht weiß, wie man ja mit ihnen über sie spricht, wie man mit ihnen umgeht. Und ich finde es total schön, dass Ninia sich da so stark macht für und dass wir diese Folge aufgenommen haben. Wenn ihr euch uns so richtig nachfühlen wollt, dann setzt ihr euch am besten in einen Café und hört da die Folge oder geht raus auf die Straße. Denn Ninia und ich saßen in einem Café in Hannover, wo sie auch wohnt. Und die Geräuschkulisse ist natürlich da, für uns was gemütlich. Und wir wollen euch da so ein bisschen mitnehmen. Deswegen nutzt doch einfach diese Möglichkeit, um Hello Ninia in einem schönen Café bei einem schönen Cappuccino zu hören. Viel Spaß bei Hello Ninia.
Dieser Punkt, mich selbstständig gemacht zu haben, das hat alles verändert eigentlich. Aber das zu entscheiden war jetzt nicht so eine bestimmte Minute, wo ich das gedacht habe, sondern da hat ein Prozess hingeführt.
Wie bist du überhaupt zum Slam dann gekommen? Also als jemand, der vielleicht doch eher schüchtern und introvertiert ist,
ja.
Ist es ja nicht das, würde ich jetzt mal sagen, naheliegendste, was man macht, so auf die Bühne gehen und da so eine Präsenz dazu.
Ja, das ist ganz witzig, weil ich bin unfassbar gerne auf einer Bühne. Ich bin nur, wenn es um Zwischenmenschliches geht. Also ich muss zum Beispiel, jetzt wo wir uns hier gerade unterhalten, muss ich mich manchmal daran erinnern, dass ich dich angucken muss im Gespräch, weil Leute das so machen. Das ist gar nicht unhöflich gemeint, ne? Sondern ich schweife dann so ab und dann erzähle ich und gucke so raus und so. Und habe mir so mit der Zeit irgendwie beigebracht, mich normal zu verhalten. Das klingt total bescheuert.
Ach, was für ihn auch nicht.
So.
Du kannst dich auch umdrehen, wenn wir miteinander reden.
Und ich habe schon immer gern auf der Bühne gestanden, auch zu Schulzeiten schon. Also in der 7. Klasse dann beim Karnevalsfest bin ich irgendwie mit so einer Synchronnummer, Gesangsnummer aufgetreten und so einem Zeug. Hab Theater gespielt und so. Und das war für mich immer was anderes, als in so einer Menschengruppe zu stehen oder neue Leute kennenlernen zu müssen oder so. Weil ich auf der Bühne ja, da habe ich das ja in der Hand. Also da müssen die Leute mir zugucken in dem Moment und da kann ich machen, was ich will. Und dann war dieses Rampensau-Gehen war also immer schon irgendwie da. Und ich habe schon vorher viel Theater gespielt und war dann in Göttingen, wo ich zu Ende studiert habe, bei einem Slam als Zuschauerin und habe dann gedacht, ach, das geht. So, also ich habe auch zu Hause geschrieben für mich und dachte aber, bis ich das irgendwo öffentlich vorlesen darf, muss ich einen Verlag finden und der muss mir das dann erlauben, dass ich die Sachen da vorlesen darf. Und das brauchte ich ja dann nicht mehr. Und dann bin ich beim nächsten Mal hingegangen und habe gesagt, ich probiere das auch. Und es war schon nochmal was anderes im Gegensatz zum Theater, da auch dieses direkte Feedback mit den Bewertungen zu bekommen. Aber das war dann auch nicht so schlimm. Also das war irgendwie okay. Ja, genau. Es war bei mir ja auch, ich habe ja dann am Anfang auch nicht die übelsten Bewertungen gekriegt. So, ich hatte natürlich auch mal Auftritte in den letzten 10 Jahren. Und ich so dachte, ja, den Text hätte ich vielleicht besser nicht schreiben sollen. Aber das gehört dazu, das lernt man auch irgendwann, dass das dazu gehört. Und das fand ich cool und ich fand vor allem die Leute cool, die das gemacht haben und die da aufgetreten sind. Und dann hatte ich irgendwie so meine Ecke gefunden und dann waren die beiden Typen, die das organisiert haben, waren da sehr hinterher, dass ich wiederkomme. Dann bin ich wieder hingegangen, dann waren da Leute, die woanders die Slams organisieren, die mich eingeladen haben und so ging das dann los. Also ich habe aber nie mit so einer, am Anfang zumindest nicht, oder die ersten Jahre nicht mit so einer Intention verfolgt, das irgendwann beruflich zu machen. Also da gab es schon so ein paar Leute, die in Schulen Workshops gegeben haben oder vielleicht mal einen Auftragstext geschrieben haben. Damals war das aber auch nicht, war Slam an sich noch nicht so groß wie heute. Heute ist es so, dass die Leute anfangen und die haben ihre Vorbilder, die kennen die Leute von YouTube und denken dann, ja, ich mache jetzt 1-2 Jahre Slam und dann trete ich halt beim RTL Comedy Contest auf oder so, ne? Ja, so. Ja, das war das damals natürlich nicht. Da hat man gedacht, irgendwie, das ist so Quatsch und ich mache das jetzt eine Weile und dann mache ich meinen richtigen auch, Beruf. So. Genau. Ja, aber es ging halt immer weiter. Genau.
Ich finde das total spannend, was du sagst, weil mir geht das ehrlich gesagt ähnlich. Also ich kann voll gut so selbstbewusst vor der Kamera oder sowas sein, ne? Oder wenn ich das Gefühl habe, so ich kann den Schalter in meinem Kopf umlegen.
Ja, genau, der aber Schalter,
so,
genau.
So mit anderen erstmal, also ich kann das, wenn ich mich wohlfühle, aber erstmal auch nicht. Erstmal bin ich total zurückhaltend. Und ich finde das immer so interessant, weil die Leute das nie von mir denken würden, sondern immer denken, du machst doch sowas, so quasi dein Beruf ist doch so exponiert, also musst du dich doch so sehen und darstellen können. Was ist das, wo du sagst, da habe ich dann so ein bisschen Probleme mit den Leuten. Also nicht mit Leuten, sondern weißt du, in so einer Gruppe dann dieses Selbstbewusstsein und so an den Tag zu legen. Warum kannst du das nicht so?
Ich bin grundsätzlich jemand, die in solchen Situationen erstmal eher beobachtet. Ich bin auch keine, die sofort ihr Herz so offen legt. Also Leute, die wirklich viel von mir wissen oder mich sehr gut kennen, das sind nicht viele. So. Klar, was auch wieder kurios ist, weil man sagen könnte, na, du schreibst ja aber auch ganz viel über dich und den Mann und das Kind und so. Aber das habe ich ja auch wieder in der Hand. Da erzähle ich ja die Variante der Geschichte, die ich erzählen möchte. So, ne? Und ich bin, ja, ich beobachte einfach und ich bin einfach niemand, vielleicht ist das, ob es eine Angst vor Ablehnung ist. Ich wüsste nicht, wo die herkommen soll. Aber ich bin einfach nicht so... Ich finde es einfach unangenehm, mich aufzudrängen. Das ist dieses Gefühl. Ich glaube, andere empfinden das gar nicht so, aber ich habe dann immer das Gefühl, ich will jetzt nicht nerven. Ich will erstmal nur zuhören. So. Und anders aber, wenn dann Leute auf mich zukommen und mich ansprechen, dann läuft das auch. Dann habe ich auch gerne ein Gespräch und erzähle auch gerne viel so. Aber ich bin am Anfang einfach keine, die... Ich bin halt Entertainerin auf der Bühne, aber nicht auf der Party.
Ist es so schwierig, wenn du dann mit Leuten irgendwie Rückmeldung kriegst oder so, denken die dann auch von dir, du musstest das auch so sein, weißt du? Fordern die das so ein bisschen? Oder ist da so totales Verständnis, okay, das ist Ninja auf der Bühne und das ist so sie, wenn ich sie jetzt so treffe oder privat oder weg von diesem Job?
Ja, ich glaube, Leute, die mich kennen, können das ja eh unterscheiden. Für die gibt es da vielleicht auch gar nicht so große Unterschiede, weil die mich ja kennen und ich dann im Privaten irgendwie so ähnlich bin vielleicht. Als ich mal auf einem Festival war, auf dem Deichbrand als Slammerin, da war ich dann auch im Backstage und da kam Peter Fox ins Backstage und der war halt super unauffällig so. Das ist so sein Schuljungen-Rucksack und so ein Schal um, weil er erkältet war. War so übelst schüchtern, kam da so rein, hat so gefragt, wo er hin muss. So. Und ich dachte, wow, das ist der. Ich war ja selber da als Künstlerin, aber ich hatte dann halt den übelsten Respekt vor den anderen, genau. Voll der krasse Künstler und so. Und er war halt so ein ganz ruhiger Zuhaltner. Und später war ich dann ganz vorne an der Bühne, weil wir in diesen Fotografengraben da durften. Und dann kam der auf die Bühne und es war wirklich dieses Schalterding, ja. Der war auf der Bühne und der war ein komplett anderer Mensch, komplett anders. Und ich dachte, ja, okay, das ist das in Extrem einfach. Und mir wird schon mal wieder gespiegelt, dass Leute denken, es wäre ja dann, also zum Beispiel im Job früher war ich dann immer die als erstes gefragt wurde, wenn es darum ging, irgendwo irgendwelche Vorträge zu halten, berufliche oder um den Messestand zu betreuen oder so. Und habe ich immer gesagt, das ist nicht so mein Ding, ich bin kein Verkäufertyp. Ich gehe nicht auf die Leute zu und quatsche die voll oder so. Ne? Und das haben dann manche Leute nicht verstanden, weil sie gesagt haben, naja, du stehst doch auch gerne auf der Bühne. Und da habe ich dann immer erklärt, dass das für mich irgendwie was anderes ist. Aber inzwischen, also ja, so in so Phasen, wo man halt neue Leute kennenlernen muss im Studium oder so, da habe ich das dann öfter, wenn ich dann Leute kannte, mal gehört, dass sie zu mir dann gesagt haben, als ich dich noch nicht kannte, habe ich gedacht, du wärst... Ja, arrogant.
Kann so. Ich voll. Kann ich genauso unterschreiben. Das ist bei mir auch
und
so.
Das war so zum Beispiel aber bei meinem Vater auch so. Und der hat mir das dann auch irgendwann erklärt. Da habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht bin ich es auch ein bisschen, weiß ich nicht. Aber ich bin einfach, ja.
Mich hat es ehrlich gesagt immer so ein bisschen dann auch, ich weiß nicht, wenn ich sowas gehört habe, so ein kleines bisschen auch, nicht fertig gemacht, vielleicht zu viel gesagt, aber so schon berührt, weil ich so dachte, boah, Wahnsinn, ich will auch nicht auf andere arrogant oder sowas, ne?
Ja.
Nur weil ich vielleicht eher mal so Dinge abscanne und so und weil ich das trennen kann zwischen, das ist Yara so im normalen Kontakt und das ist Yara, wenn sie irgendwie arbeitet, egal in welcher Form.
Ja. Ich fand das am Anfang auch immer komisch, weil ich nicht wusste, woher es, also warum die Leute das denken. Und dann habe ich aber gedacht, ja, okay, vielleicht ist das einfach mein Schutzschild. Andere Leute haben vielleicht andere. Manche Leute sind irgendwie, weiß ich nicht, extrem albern oder so. Und dabei sind sie das gar nicht. In Wirklichkeit ist dann deren Unsicherheit oder sowas, ne? Und ich habe dann gedacht, ja, wenn die Leute das denken, dann sollen sie es denken. Also die, die dann cool sind, lerne ich ja offensichtlich doch irgendwie kennen. Nee. Keine Ahnung. Inzwischen kann ich damit ganz gut umgehen, aber inzwischen bin ich auch 35 und nicht mehr so in der... Also außer jetzt, genau, wenn man Mutter wird, geht das natürlich auch wieder von vorne los, weil man dann, ich war so in meinem Freundeskreis, zumindest in Hannover, eine der ersten, die Mutter geworden ist. Und dann hat man plötzlich ganz andere Themen, einen ganz anderen Rhythmus und versucht natürlich auch wieder so ein bisschen andere Leute kennenzulernen, die sich mit den gleichen Sachen beschäftigen. Und dann habe ich mich bei der Babymassage mal überwunden, als dann noch eine nachkam, wie ich fand, sehr nett aussah. Und habe dann irgendwann zu ihr, mich danach kurz mit ihr unterhalten. Und dann hat sie gesagt, dass sie auch recht neu ist in der Stadt und so. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du mal spazieren gehen willst, und das war für mich wirklich kurz vorm Herzrasen so, dann melde dich doch einfach. Und sie hat sich gemeldet und heute sind wir gut befreundet. Also es hat offensichtlich auch funktioniert. Aber das ist für mich eine riesen Überwindung, Leute zu fragen, ob man sich mal treffen will oder so.
Ich glaube, dass das ganz vielen so geht.
Ja, glaube ich auch. Ne?
Ja, sich da nicht trauen und dann auch vielleicht auch dann so selber in diesem Moment so mit ihrer eigenen Unsicherheit und Angst auch konfrontiert sind, als dass sie denken, ich muss doch oder was denken die dann von mir, wenn ich nicht und so.
Ja.
Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ey, ging mir genauso, habe ich gelernt, ist es gut, sich zu überwinden oder so ein Trick, oder was man tun kann, um
also, rauszugehen? Ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch gerne alleine. Ich habe gerne Phasen für mich allein, ich bin gerne für mich und ich kann das auch tagelang. Und ich habe mal zu meinem Mann gesagt, dass er die einzige Person ist, mit der ich 2 Wochen am Stück in Urlaub fahren kann, ohne dass sie mich nervt.
Das ist das größte Kompliment,
ja,
ne?
Und das ist für mich ein sehr großes Kompliment. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so übelst drauf angewiesen, ständig neue Leute kennenzulernen, aber es gibt ja Leute, die man irgendwo trifft, auf einer Party oder bei Babymassage oder wo auch immer, und die einem auf den ersten Blick sympathisch sind, und dann denke ich immer so, wenn ich die jetzt wieder verliere oder die wieder gehen lasse, verpasse ich irgendwie was. Ein interessantes Gespräch oder Erfahrung oder so. Und tatsächlich ist es für mich, und ich glaube, das ist auch normal, auch eine super große Überwindung. Auch wenn andersrum zum Beispiel ich mich immer freue, wenn Leute mir auf Instagram schreiben und ich antworte denen, dann danken die sich, dass ich denen antworte. Mhm. Ich dann so denke, ja, ne, warum nicht? Aber eigentlich ist es ja irgendwie schön, weil die haben sich halt auch getraut. Für die ist es dann genauso eine Wand, wie andere Leute für mich eine Wand sind irgendwie. Ne? Und ich glaube, dass, ja, das hört sich dumm an, einfach trauen. Aber mehr als dass die dann sagen, ja, okay, und sich nie melden oder so, kann ja im Grunde auch nicht passieren. Und dann weiß man irgendwie auch Bescheid. Das sollte einer aber nicht abhalten, irgendwie es trotzdem nochmal zu versuchen. Weil dann versucht man es bei 10 Leuten und eine davon ist dann irgendwie die in 10 Jahren deine Trauzeugin ist oder so. Das wäre ja schade, wenn man es dann nicht gemacht hätte.
Ich finde es total schön. Ich habe auch diese Woche mit einer Frau gedreht und das passt irgendwie gerade so gut. Die hat jetzt ein Imbiss übernommen in Salzwedel und vor 2 Jahren, kurz vor der Rente, wollte sich nochmal ihren Traum verwirklichen und hätte nie gedacht, dass es so weit kommt, weil sie ihr Leben lang mega der introvertierte Mensch war. Hat die in der Fabrik gearbeitet, dann kam die Wende, dann kommt ein Büro ins andere und halt immer frustriert, super lange arbeitslos und hat halt irgendwann so gemerkt, hey, ich muss mich einfach auch mal trauen und ich muss irgendwie so mein Leben in die Hand nehmen. Und jetzt, ihr Café brummt, die Ladies da, als wir da reinkamen, saßen dann, haben alle Sekt getrunken und sich gut gehen lassen, den Nachmittag genossen. Und da habe ich so gesehen, es war so das Beispiel dafür, sich einfach mal zu trauen und mal auf andere zuzugehen. Und es ist nichts Schlimmes passiert. Und ich glaube, man muss sich auch mal so fragen, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Und wenn man sich das mal so fragt und bewusst wird, merkt man, ey, jo, eigentlich überhaupt nichts.
Ja, genau, genau.
Wie war das dann mit deinem Schritt so zur Selbstständigkeit? Du hast gesagt, das war zwar so ein schleichender Prozess, aber irgendwann kommt ja der Moment, wo man so merkt, okay, krass, ey, mein Leben hat sich irgendwie mega verändert und jetzt bin ich an dem Punkt, wow, so. Wie war das dann?
Also das war so, dass ich im Social-Media-Bereich gearbeitet habe, im Startup hier in Hannover. Und dann immer morgens ins Büro und dann habe ich mich so um 15, 16 Uhr gegangen, in den Zug gesprungen, irgendwo aufgetreten, 4 Stunden im Hotel geschlafen, wieder in den Zug gesprungen, damit ich pünktlich morgens im Büro bin. Und da gab es dann so ein paar, zwei, drei Jahre, vor allen Dingen 2015, das weiß ich noch, weil es ja auch in der Steuererklärung stand, wie viele berufliche Reisetage ich hatte. Und es war halt wahnsinnig viel. Also ich war super selten zu Hause. Und da habe ich gemerkt, dass, also so geht es nicht, so geht's nicht mehr. Entweder ich muss diese freiberuflichen Tätigkeiten irgendwie runterschrauben, damit ich mal ein bisschen geregeltes Leben und mehr Schlaf und auch mal mehr Beziehung und so bekomme. Das war auch, also wenn Leute geheiratet haben, gut, die kündigen das ein Jahr vorher an, aber so Geburtstage oder so, da war ich nie. Ich hatte kein Sozialleben sozusagen. Ne? Höchstens, wenn ich dann mal in die Stadt in der Stadt aufgetreten bin, wo zufällig eine Freundin wohnte, die ich dann halt deswegen getroffen habe.
Ja,
ne?
Ja.
Und da habe ich dann gedacht, okay, irgendwie muss ich mir was überlegen. Und selbst mein Umfeld hat auch gesagt, Nina, du musst da mal ein bisschen mit klarkommen. So. Also musst du jetzt mal was überlegen, was ist dir wichtig für die nächsten Jahre. So. Und dann hatte ich ein Angebot, dass ich diese zwei Staffeln für so eine kleine Modesendung gemacht habe. Auf RTL samstags morgens. Da durfte ich dann von meiner Chefin, das war sehr kulant, durfte ich dann einfach fehlen.
Okay.
Hab dann abends noch im Hotel nach 10, 12 Stunden Dreh noch die E-Mails gemacht und so.
Du warst quasi der Host dieser Sendung.
Genau, ich war der Host der Sendung und habe halt 20 Tage am Stück gedreht und war dann halt nicht in der Firma. Und da habe ich gemerkt, okay, das finde ich sehr geil. Das finde ich aber, so geht es nicht mit dieser Kombi, dass ich noch den richtigen Job irgendwie im Hintergrund habe. Und dann habe ich moderiert eine Veranstaltung für eine Institution hier in Hannover, die vor allem Frauen bei der Gründung berät. Ich habe dann so bei der Moderation gedacht, wäre vielleicht auch was für mich. So. Habe dann die, mit der ich da zusammengearbeitet hatte, angesprochen. Die hat gesagt, ja, kein Problem, kommen Sie mal vorbei. Und dann habe ich mich mit der unterhalten. Dann hat die gesagt, ja, ich weiß gar nicht, warum sie überhaupt noch in ihrem normalen Job arbeiten, weil bei mir war es ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie gedacht habe, so, ich mache jetzt mal Imbiss in Salzwedel auf, aus dem Nichts, sondern ich hatte ja schon alles und musste nur das eine runterfahren und das andere möglichst hoch.
Ja.
So, ich hatte ja
das
auch schon
immer so eine Unsicherheit, ne? So
genau. Ja, und vor allen Dingen, mein Papa ist Beamter, meine Mama ist Hausfrau immer zu Hause, es war alles immer total auf Sicherheit und ich war großer Fan von allen Absicherungen und so. Und dann die Vorstellung, dass ich dann nicht mehr weiß, wie ich möglicherweise im nächsten Monat meine Miete bezahlen soll, das war schon schwierig. Aber dann gibt es ja diesen Gründerzuschuss und so weiter und irgendwie habe ich mich dann überzeugen lassen, dann habe ich diesen Antrag da geschrieben, habe den Gründerzuschuss bekommen, mich kündigen lassen, war dann einen Tag arbeitslos und dann war ich halt selbstständig. Und ich hatte schon eine Künstleragentur, die mich unterstützt und so. Das heißt, ich habe dann am Ende gedacht, wenn ich das jetzt ausprobiere, dann habe ich einfach mehr Zeit, Aufträge anzunehmen, auch mal vormittags und nicht nur abends und auch mal richtige Schreibaufträge, für die ich mehr Zeit brauche. Und wenn es gar nicht funktioniert, irgendwann nicht mehr, dann kann ich mit dem, was ich kann, immer noch irgendwo irgendwas finden. So. Und wenn ich erstmal im Viertel in irgendeinem Klamottenladen aushelfe, oder das, also das war mir dann auch egal irgendwie. Ne? Aber es funktioniert seitdem. Also es funktioniert sogar sehr, sehr gut.
Und in zwei Jahren?
Das war, ja. Ja.
Das war ja lange so, also du hast ja angefangen mit diesem Modemagazin, da
genau.
So ein bisschen, ne? Mode-Lifestyle, und heute ist es natürlich ja auch zumindest das, was ich so sehe und gesehen habe, ja auch viel auch aktivistische Arbeit, ne? Die so mit dabei ist. Wie kam das, dass du da so gemerkt hast, okay, krass, ich muss jetzt irgendwie meine Stimme, die ich habe, nutzen, um mich mal so einzusetzen und das viel mehr voranzutreiben?
Ja, also so ein feministisches Grundrauschen war natürlich immer da, das hat mich immer interessiert vor Jahren. Als ich also noch ganz klein war und das Internet noch ganz klein war, habe ich irgendwann auch die Mädchenmannschaft entdeckt, da viel gelesen und da habe ich angefangen, für Feminismus zu interessieren. Oder
was ist die Mädchenmannschaft?
Die Mädchenmannschaft ist ein feministischer Blog.
Mhm.
Genau, einer der ersten großen deutschen feministischen Blogs. Und da, vielleicht für Feminismus interessieren, ist vielleicht sogar falsch gesagt, sondern dadurch habe ich gemerkt, dass ich Feministin bin. So, also es war für mich aber vorher kein, es gab keine Wichtigkeit, mich so zu beschreiben oder so. Und da habe ich das dann plötzlich so gemerkt. Und diese Themen schwangen ja auch immer schon in meinen Texten so ein bisschen mit. Und dann kam das halt durch Vernetzungssachen, durch Twitter, dass ich gemerkt habe, wenn ich da was mitmache, meine Stimme nutze, je mehr Follower ich habe, dann, dass das auch tatsächlich was bewirkt. So. Und dass es offensichtlich Leute braucht, die ihr Gesicht irgendwo hinhalten für etwas und das vertreten. So. Und dann auch die Meinungen, die dann dazu kommen, irgendwie mitnehmen und ertragen können, sozusagen. Und tatsächlich hat mir diese Vernetzung und dieser Austausch mit anderen FeministInnen auch immer sehr viel gebracht, mich sehr empowert. Ich habe da tolle Leute drüber kennengelernt. Und dann ist ja noch so ein anderes Thema, ist ja Inklusion für mich, einfach aus persönlicher Erfahrung auch. Ich bin 1,40 groß. Ich war auf einer Regelschule und habe erst sehr spät irgendwie mich damit auseinandergesetzt, dass es auch andere Leute gibt, die eine Behinderung haben, was das eigentlich heißt gesellschaftlich, wo eigentlich wo in der Öffentlichkeit sind eigentlich Leute mit Behinderung.
Hast
so.
Du das in deinem Leben, also ich finde, du bist ja auch so wahnsinnig, du strahlst ganz viel Kraft und Stärke so aus. Ne? War das mal anders? Hast du das früher anders wahrgenommen?
Ja, klar.
Oder
ja.
Warst du immer so?
Also das war natürlich, in der Pubertät war das natürlich total anders, weil man da ja eh schon, also Pubertät ist eh schon scheiße und wenn man dann noch kleiner ist als alle anderen und dann noch sehr, sehr, sehr spät anfängt sich zu entwickeln, so, das war für mich immer super schwierig, weil alle anderen um mich herum hatten einen Freund und haben schon Sachen erlebt und so, das hatte ich halt alles irgendwie nicht, das kam bei mir alles viel, viel später. Das ging dann erst so durchs Studium und so durch dieses, mir ging es nicht schlecht, ganz im Gegenteil, ich hatte eine ganz tolle Klassengemeinschaft, ich hatte tolle FreundInnen, aber das war halt einfach so ein Ding, so dieses Jahr, wie sieht eigentlich meine Zukunft aus, lerne ich irgendwann mal jemanden kennen, der mich so mag, wie ich bin und so, das war für mich ein ganz großes Thema und das ging dann erst im Studium, als ich so ein bisschen raus war aus dem gewohnten Umfeld, ging das erst so ein bisschen los, dass ich gemerkt habe, ah, okay, es gibt da auch Leute, die mich cool finden und die ich auch cool finde, so. Genau. Und dann ist einfach, also so Aktivismus oder politischer Aktivismus hat mich schon immer interessiert. Und ich finde es ganz spannend, mich einzumischen und Politik zu machen, nicht unbedingt in Parteien. Und deswegen war so auch das Internet für mich ein ganz großes Mittel, mich plötzlich einzumischen. Ich war auch früher so eine, die ganz viele Beschwerdebriefe und Leserbriefe geschrieben hat und so, ne? Als das alles mit dem Internet noch nicht so ging. Mich bei Firmen über sexistische Werbung beschwert habe oder so. Natürlich alles nie irgendwas gebracht. Und dann kam das Internet und so diese Möglichkeit, so ein großes Echo zu erzeugen. Das hat mich halt total gereizt. Und dann ging das irgendwie so zusammen, dass Leute mich dann angefragt haben für Texte und für Moderationen, die auch mit Inklusion zu tun haben, für Interviews über Feminismus. Dann hat wieder jemand das gelesen und hat dann gesagt, magst du nicht mal einen Text für unsere Beratungsstelle schreiben? Und so wurde das irgendwie mein Thema. Ich mache auch ganz andere Sachen, aber das ist eben so eins der Hauptthemen.
Ich finde, das ist ein unfassbar wichtiges Thema, weil es in der Gesellschaft einfach nicht so präsent ist.
Ja, ich kann das so ein bisschen, also der Raul Krauthausen zum Beispiel von den Sozialläden in Berlin, den ja auch viele kennen, der hat ja auch mal gesagt, er wollte eigentlich als allerletztes so ein Behindertenaktivist werden. So ein Selbstvertreter quasi. Und genau das ist er jetzt irgendwie. Ja. Und das kann ich so total gut nachvollziehen. Und deswegen versuche ich immer da so mehrere Themen irgendwie reinzubringen. Andererseits muss ich sagen, ich kann inzwischen auch von mir sagen, ich bin eine gute Moderatorin und ich kenne mich halt auch sehr gut mit dem Thema aus. Ja. Für mich ist es nicht nur die Selbsterfahrung, sondern es ist halt auch, dass ich mich politisch viel damit beschäftigt habe. Und warum sollte ich dann den Job nicht machen? Ja. Das ist halt so, ne? Also, ja. Und deswegen ist das so gekommen.
Ich finde es auch wahnsinnig wichtig, deswegen würde ich da gerne nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ich habe das bei meiner Arbeit gemerkt. Ich habe neulich mit jemandem gedreht, der im Rollstuhl sitzt. Und ganz toller Mensch. Und für mich ist es also ja auch gar kein Unterschied. Aber allein in Texten habe ich gemerkt, dass die Redaktion da auch sehr drauf aus war, wie man textet. Und ich durfte zum Beispiel nicht Schicksalsschlag benutzen, dieses Wort. Ja? Und so Dinge, die ich jetzt gar nicht wertend gemeint habe, die aber, glaube ich, für viele Menschen ganz, ganz sensibel sind. Und deswegen finde ich es super wichtig, da so ein bisschen Fokus drauf zu legen, dass Leute auch wissen, wie, ich glaube, es ist für viele schwer, den Umgang vielleicht zu finden, allein schon in der Wortwahl oder so. Ne? Wie benennt man das? Wie darf man das? Also, wie geht man eigentlich mit einer Behinderung oder Menschen mit Behinderung eben um oder so? Was ist da so deine Erfahrung, dadurch, dass du dich ja total mit dem Thema auch auskennst und auch eingelesen bist? Und so?
Also ich glaube, grundsätzlich leben wir in einer Zeit, wo viele Leute sehr verunsichert sind mit dem, was sie sagen, vermeintlich sagen dürfen. So.
Ja.
Weil sich die Sprache verändert, weil wir zum Großteil politisch sehr und sehr bewusst geworden sind. Als Beispiel, Hannover ist jetzt die erste deutsche Stadt, die in ihrer Verwaltungssprache gendergerechte Sprache einführt. Das Hannover ist implodiert in den letzten Tagen. Ja, also es geht hoch her, alle diskutieren darüber. Die meisten finden natürlich, es gäbe etwas Wichtigeres und so. Und das sind so vermeintlich kleine Diskussionen, die, glaube ich, wenn man sie einfach mal führt und die Sprache sich verändern lässt, zu was ganz Tollem führen können. So, ne? Und genauso ist es natürlich auch in der Sprache über Menschen oder mit Menschen mit Behinderungen. Auch das ändert sich. Also sprachgeschichtlich ist es so, dass bis zum Zweiten Weltkrieg Krüppel ein ganz normales Wort war, was auch im deutschen Gesetzbuch drin stand und so. Und dann war das Wort aber, hörte sich irgendwie nicht mehr so gut an, weil Krüppel konnte man nicht in Kriegsdienst einziehen und deswegen änderte sich das dann im Zweiten Weltkrieg, dass man eben nicht mehr das Wort Krüppel benutzte, damit auch Leute, die halt, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, da sind wir schon an dem Punkt, eine geringfügige Beschädigung oder Einschränkung haben, auch mit an die Front können, weil irgendwann waren ja keine Leute mehr da. So, ne? Also dadurch änderte sich dieser Begriff so ein bisschen. Dann kam irgendwann in den 80ern die Krüppelbewegung, die diesen Begriff wieder für sich positiv benutzen wollte. Und so. Ich glaube, das Wichtigste dabei, wenn man, also grundsätzlich ist so eine Unsicherheit natürlich da, weil Leute keinen Kontakt haben mit Menschen mit Behinderung. Ja. Das ist das größte Problem. Das größte Problem ist, dass wir noch ganz weit entfernt sind von der Inklusion, von der gesellschaftlichen und von der schulischen. Und Leute deswegen, wenn sie aufwachsen und wenn sie später erwachsen sind, außer sie haben beruflich mit Menschen mit Behinderung zu tun, in der Regel sehr wenig mit solchen Leuten, mit Menschen mit Behinderung zu tun haben. Deswegen wissen sie auch nicht, wie sie mit denen oder über sie sprechen sollen. Das Einfachste wäre natürlich zu fragen. Also wie möchtest du gerne bezeichnet werden? Ich selber zum Beispiel halte überhaupt nichts von dem Wort Handicap. Es ist immer so grundsätzlich so von Euphemismen. Es gibt so eine aktuelle Studie aus den USA und Kanada, die auch besagt, dass diese Euphemismen, also diese schönen Umschreibungen, statt Menschen mit Behinderungen zu sagen, Menschen mit besonderen Herausforderungen oder wie auch immer, dass das nicht nur das Problem verkennt, sondern halt auch in die Ignoranz schiebt. Also dann wird es halt auch nicht mehr wahrgenommen. So, das verändert gar nichts mehr, geschweige denn zum Positiven. So.
Und es ist ja dann auch noch eher, dass man es überhaupt nicht anspricht. Ne?
Genau.
So, das schiebt es ja noch mal weiter weg.
Genau. Und so dieses Wort Handicap kommt halt vom englischen Hand in Cap, also Battle. Und dann klingt schon gar nicht mehr so toll, wenn man, ne, also das ist halt so, Menschen mit Handicap sind halt die betteln mussten, weil sie möglicherweise nicht arbeiten konnten aufgrund ihrer Behinderung. Also, es gibt aber natürlich Leute mit Behinderung, die dieses Wort für sich gerne nutzen, weil sie sich gerne so bezeichnen wollen. Okay, dann sollen die das tun. So. Es gibt inzwischen, also es gibt ja auch wieder von den Sozialhelden, wo der Ralf Krauthausen drin hängt, dieses Portal Leitmedien mit D, die sich viel mit Sprache über Menschen mit Behinderung auseinandersetzen. Da gibt es eine Formulierungstabelle, die geben Workshops für JournalistInnen.
Ja, ja, ich hatte die dann auch zugeschickt bekommen und
genau.
Habe mich da bedient.
Quasi. Genau.
Was ich total toll fand.
Ja, ja, genau. Das ist also super praktisch. Genau, wenn man unsicher ist. Und ich glaube, dass da inzwischen, Gott sei Dank auch, du hast es ja auch gerade gesagt, in der Redaktion haben sie dann so und so gesagt, dass da tatsächlich auch ein Bewusstseinswandel stattfindet. Und ich denke halt immer, bevor man sich darüber aufregt, dass man das und das nicht mehr sagen darf, sollte man halt einfach Leute fragen, wie sie gerne bezeichnet werden wollen. Also es gibt zum Beispiel, ich sage halt Menschen mit Behinderung, ich würde mich selber als, also kleinwüchsig ist einfach auch, das ist einfach der korrekte Begriff, als kleinwüchsig bezeichnen und nicht als Mensch mit Kleinwuchs oder so. Es gibt aber zum Beispiel, also zum Beispiel AutistInnen bezeichnen sich in der Regel, auch natürlich nicht alle, weil auch Menschen mit Behinderung sind individuell, bezeichnen sich als AutistInnen und nicht als Menschen mit Autismus, weil sie das so sehr ausmacht, dass sie sagen, das ist nicht so ein Anhängsel, sondern das ist meine Identität, ich bin AutistIn. So. Deswegen, es ist einfach ein weites Feld und ich würde mir auch wünschen, dass auch in der Ausbildung und im Studium von einer Sozialpädagogik und was es da nicht alles gibt, wesentlich mehr zu diesem Feld stattfindet. Ich gebe öfter mal Workshops zu sowas, auch hier an der Uni in Hannover. Und ganz oft bin ich dann die Erste von denen, von der, die sowas dann mal hören, ne? Weil sie ansonsten halt immer noch geschrieben hätten, unser Projekt ist für alle mit Handicap oder so. Oder wenn mir dann eine befreundete Mutter erzählt, ihre Tochter geht in den Inklusionskindergarten, allein, dass es diesen Begriff gibt, eigentlich sollten alle Kindergärten inklusiv sein, aber das ist eine andere Diskussion, dass die Pädagoginnen da angewiesen sind, nicht zu thematisieren, dass manche Kinder eine Behinderung haben. Also der Begriff fällt nicht und es wird auch nicht darüber gesprochen, was sie haben.
Was?
Und das finde ich, ja, das find ich halt bekloppt, weil es ist, das ist wie mit diesem Euphemismus-Ding.
Wie sollst du normalen Umgang damit
finden? Genau, wenn es eigentlich weggeschwiegen wird.
Wie sollst du damit überhaupt auch lernen, offen und selbstbewusst umzugehen?
Genau, ja. Und da wird es halt, also das ist, klar, die sind da alle irgendwie, ich kenne die Situation da nicht, aber so hat sie mir das erzählt, sind da alle gleichwertig eingebunden und machen alle gleichwertig mit, aber es wird halt nicht thematisiert. Und das finde ich halt, also die sind dementsprechend auch angewiesen. Ich kenne das auch von anderen Beratungsstellen, wo dann den Mitarbeitern gesagt wird, wir benutzen aber nicht das Wort, hatte ich jetzt letztens, genau, wir benutzen nicht das Wort, wir kümmern uns um Menschen mit Epilepsie, aber wir benutzen bitte nicht das Wort unseren Kunden, Klienten gegenüber. Sie denken, ja, wo, aber wie soll man denn über Probleme sprechen, wenn man die grundlegende Herausforderung nicht benennen kann? Also da haben wir ein ganz großes Problem auch sprachlich. Ja. Und das ist dann halt oft so ein bisschen aus dem guten Willen geboren, aber ist halt noch nicht gut gemacht.
Da wird mir so, da wird mir so ganz, ganz anders, wenn ich sowas höre. Ich habe so das Gefühl, das gibt es auch im Kleinen natürlich bei ganz, ganz vielen Themen, sei es in der Beziehung, sei es im Kontakt mit anderen, wie auch immer, wenn man Dinge nicht anspricht oder so. Ne?
Ja.
Das Problem wird eigentlich nur größer.
Ja.
Bei sowas, was für die Gesellschaft so essentiell ist und so wichtig, Themen nicht anzusprechen, ist einfach Wahnsinn. Aber ich glaube halt auch, dass ganz viele und auch da nicht, also die Menschen, die hinter Institutionen sitzen, sind ja, wie gesagt, auch nur Menschen und die trauen sich halt vielleicht nicht. Ne? Also haben hier einfach eine Angst und eine Unsicherheit. Wie geht man denn damit um?
Deshalb Fragen. Ne? Also das ist halt, damit tut man niemandem weh, wenn man höflich fragt, was soll ich denn in dem Artikel schreiben. Also ich musste eine Zeit lang ganz oft dazu sagen, was bitte die Überschrift diesmal nicht heißen soll. Kleine Frau, ganz groß. Das ist immer das Erste, was das war. Also bestimmt 20 Mal. Das ist das Erste, was den Leuten eingefallen ist. Okay, ja, aber man kann auch unabhängig von der Größe ganz andere Sachen über mich schreiben in einem Titel. Aber es war immer das. So. Es ist total okay und normal und wichtig, dass es auch mit erwähnt wird, aber es muss nicht immer diese Überschrift
sein. Ja, und es muss nicht alles darauf gestellt sein.
Genau,
ne?
Genau.
Ja, das finde ich auch, das ist total schön. Und ich finde, es ist ganz, ganz lustig, weil wir jetzt gerade so ein bisschen wieder am Anfang sind bei diesem Thema, auf andere zugehen, sich einfach trauen und da so ein bisschen machen. Ist es bei dir dann auch eher so ein bisschen aufgekommen, weil du gefühlt das, oder gespürt hast, dass Leute da auch ein Problem haben, vielleicht sich zu trauen, auf dich zuzugehen? Ist das auch so was mit dir gemacht hat, wo du gemerkt hast, ey, ich muss auch selber da so ein bisschen mehr offener sein oder auch das so ein bisschen mehr zeigen und nach außen tragen?
Ja, also ich kann inzwischen in der Regel ganz gut unterscheiden, ob jemand unsicher ist, weil er oder sie gerade nicht weiß, wie er mit meiner Körpergröße umgehen soll oder ob es einfach eine menschliche Unsicherheit ist. So. Und meistens, also das mache ich ja zum Beispiel auf der Bühne auch so und das mache ich auch zwischenmenschlich oft so, wenn ich das merke, dass es irgendwie gerade zwischen uns steht, dass ich es dann tatsächlich thematisiere, ein Witzchen drüber mache oder so. Also wenn ich zum Beispiel auf die Bühne komme und der Mikrofonständer ist noch ganz hoch eingestellt, dann stelle ich den runter, ich nehme ja auch extrem viel Zeit dafür und sage dann, ja so, ich muss das ja erstmal behindertengerecht einstellen und dann lachen die Leute, weil sie dann denken, ah, sie hat selber gemerkt, das ist ein kleines Gott sei Dank und klatschen dann so und dann ist es erstmal ein bisschen lockerer, also weißt du? Und genau, nicht so extrem, aber genauso würde ich das dann im Zwischenmenschlichen machen, wenn ich das merke, dass ich es dann halt direkt irgendwie thematisiere oder so nebenbei mit auf den Tisch bringe und dann halt zeige, es ist für mich kein Problem, also muss es für dich irgendwie auch kein Problem sein. Und aber Leute, die dann immer noch so sind, die sind dann halt so, also denen kann ich auch nicht weiterhelfen. Das ist dann irgendwie,
ja. Gibt es so eine Sache, von der du sagen würdest, okay, das würde ich mir wirklich wünschen, wenn ich so eine Message hätte, die ich rausgeben könnte, das wäre so.
Ey, ja, das ist natürlich, es klingt so total romantisch, aber was ich mir immer wünsche, ist, dass Leute sich gegenseitig einen gewissen Grundrespekt entgegenbringen. Unabhängig davon, wie jemand aussieht, riecht, sich verhält, keine Ahnung. Ja? Weil mir das ganz oft passiert, dass ich offensichtlich aufgrund meiner Größe, wenn sich jemand vordrängelt beim Bäcker und ich dann sage, Entschuldigung, ich bin jetzt dran, ah, ich habe sie gar nicht gesehen, ich dachte, sie wären ein Kind. Ich dann frage, ist es cool, sich bei einem Kind vorzudrängeln? Nein, also Kinder haben genauso viel Respekt verdient wie alle anderen Leute auch. Ja? Und das so ein Grundrespekt, also Leute nicht, sich einfach nicht übergriffig zu verhalten, sei es bei einer Freundin, die einen Rollstuhl nutzt, einfach loszuschieben, wenn die Ampel grün wird von hinten. Oder was ich auch mal hatte, war, dass so zwei Leute so Händchen gehalten haben, so ein Pärchen. Und ich habe vom Bahnhof auf jemanden gewartet und dann sind die an mir vorbeigegangen und haben dann wie bei so einem Poller so ihre Arme so fröhlich über mich drüber gesprungen.
Ich habe mir genau das gerade gedacht, was du es gesagt hast. Ich habe mich nicht getraut.
Ich weiß nicht, ich glaube, die fanden das gar nicht schlimm. Wahrscheinlich haben sie auch gar nicht groß drüber nachgedacht. Aber in dem Moment, ich hatte auch schon einen schlechten Tag, das für mich, das war der Super-GAU. Das war einfach ganz, ganz schlimm. Das war so ein übelster... Also gar kein Respekt irgendwie, ja? Sowas. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass Leute versuchen. Ich schaffe das auch nicht immer. Aber dass man dann zumindest in der Lage ist, im Nachhinein vielleicht zu denken, ob ich mich echt scheiße verhalten. So, nächstes Mal mache ich es anders. Also dazu gehört zum Beispiel für mich auch, das hat Moritz Neumeier mal so schön in einem Podcast gesagt, zum Beispiel auch Wohnungslose respektvoll zu behandeln oder Leute, die um Geld bitten, respektvoll zu behandeln und nicht, wenn die dich ansprechen und sagen, hast du mal einen Euro für mich, nicht einfach wegzugucken und weiterzugehen, sondern im Zweifel einfach zu gucken und sagen, nee, tut mir leid, heute nicht. Ja, wenn man selber nichts geben kann und so. Aber wenigstens das, wenigstens diese zwischenmenschliche Geste. Und da habe ich gedacht, ah, ja, total recht. Und seitdem, ich versuche mir das halt total aufrecht zu erhalten. So.
Das sind manchmal nur so Kleinigkeiten.
Genau.
Die hat auch mal eine Frau gesagt, das fand ich auch ganz schön. Und das versuche ich mir tatsächlich immer wieder so im Kopf zu halten. Die sagte, sie hat immer die Frage im Kopf, wie fühlen sich Menschen durch mich? Also, ne, wie wirkt sich mein Verhalten darauf aus, wie sich die anderen fühlen? Ja? Und kann ich am Ende vom Tag zum Beispiel sagen, ich habe heute die Menschen irgendwie, also ich habe keiner irgendwie ein schlechtes Gefühl gegeben. So. Und wenn man die Frage mit Ja beantworten kann, ist das wunderschön.
Ja.
Und ich glaube, da denkt man ganz oft viel zu wenig drüber nach. Und dann passieren genau solche Dinge.
Ja, also das fängt ja schon im Kleinen an. Leute einfach in vielen Fällen, ich möchte gar nicht sagen, nicht weit genug denken, aber vielleicht so ein kleines bisschen egoistisch sind, wenn sie in die Straßenbahn einsteigen und stehen bleiben und merken, hinter ihnen kommt eine Frau, ich, mit Kinderwagen und die kommt nicht mehr rein, weil da so viele Leute stehen. Man könnte aber in Gang durchgehen, das macht aber keiner. Das heißt, man muss dann erst sagen, können Sie bitte durchgehen? Wenn dann einer anfängt, dann gehen auch alle durch. Aber man muss halt immer erst was sagen, wo ich so denke, ja, einfach mal gucken. Ich weiß nicht, vielleicht sind meine Erwartungen manchmal auch zu hoch, aber das sind schon so Kleinigkeiten. Das muss ja gar nicht sein, dass ich mir jetzt vornehme, heute mal einen Tag niemanden zu beleidigen. Das müsste eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, sondern auch solche Sachen irgendwie mit zu beachten.
Ja. Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Aufgabe, die man gut lösen kann, wenn man einfach nur anfängt, sich dessen bewusst zu werden. Das muss ja nicht. Man kann auch gar nicht perfekt sein. Das ist auch total schön, dass man es nicht ist, aber dass man zumindest mal so ein bisschen umdenken kann.
Ja, genau.
Das war Hello Ninja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt so ein bisschen was mitgekriegt, wie man doch am besten respektvoll miteinander umgeht oder wie man sich vielleicht auch in der Sprache anders ausdrückt und so. Manchmal, ja, meint man das gar nicht böse, aber man benutzt dann einfach Wörter, die vielleicht doch unangebracht sind. Und deswegen hoffe ich, dass euch die Folge so ein kleines bisschen geholfen hat, da einen Weg zu finden. Wenn ihr Leute kennt, von denen ihr sagt, oh, ey, passt super zu Hello Yara, dann meldet euch sehr gerne. So sammle ich immer irgendwie Inspiration und versuche dann die Dinge auch umzusetzen. Und das ist ein Podcast nicht nur von mir für euch, sondern von euch für euch. Alle zusammen sollen diese Stimmen, die man nicht so kennt, bekannter machen. Deswegen freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Ihr findet mich überall unter Hello Yara. Und jetzt sage ich wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal bei Hello Yara.